Detektor FM. Zurück zum Thema.
Folgendes Szenario. 2 Uhr nachts, es brennt noch Licht am Schreibtisch. Da sitzt der Student, starrt auf seinen PC. Die Augen fallen fast zu, die Buchstaben verschwimmen schon auf dem Bildschirm. Der Klassiker in der Uni-Prüfungszeit. Die Zeit drängt, irgendwie muss die Hausarbeit noch fertig geschrieben, die mündliche Prüfung noch vorbereitet werden. Wenn für Schlaf und Ruhe keine Zeit mehr ist und die Kraft langsam ausgeht, wäre eines doch ganz praktisch. Die gute und ungefährliche Pille, die problemlos die Leistung steigert. Hirndoping, warum wir nicht alles schlucken sollten, heißt das Buch unseres jetzigen Interviewpartners, Professor Klaus Lieb. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Mainz. Schönen guten Tag, Herr Lieb.
Guten Tag, Herr Schenk.
Ja, Herr Lieb, gibt es die denn, die gute und ungefährliche Pille?
Ja, die gute und ungefährliche Pille, die hätten wir vielleicht wirklich alle gern, aber die gibt es natürlich so nicht. Alle Substanzen, die aufs Gehirn einwirken und auch Effekte haben, die haben natürlich auch Nebenwirkungen.
Sie haben eine Studie unter Schülern und Studenten durchgeführt mit dem Ergebnis, wenn es ein leistungssteigerndes Medikament ohne Nebenwirkungen gäbe, dann würden das 80% der Befragten nehmen. Welche Gründe hat das?
Also das ist genau das, was wir herausgefunden haben bei 1500 Schülern und Studierenden. Wenn das keine Nebenwirkung hat, wenn es nicht abhängig macht, wenn es frei erhältlich ist, wenn das so wäre, dann würden Schüler und Studierende schon zu solchen Substanzen greifen. Also der Sicherheitsaspekt scheint doch das Entscheidende zu sein.
Es gibt ja schon so ein paar Klassiker, also zum Beispiel Früchte wie Guarana mit viel Koffein oder zur Beruhigung Johanniskraut und Baldrian können ja in stressigen Phasen doch helfen, oder?
Ja, also Koffein ist natürlich ein altbewährtes Mittel, um die Konzentration, Wachheit und Aufmerksamkeit zu verbessern. Und da gibt es auch bei Gesunden gute Studien dazu, die zeigen, das ist tatsächlich möglich. Das wissen wir ja auch aus eigener Erfahrung. Und was wir eben aus neueren Studien wissen, ist, dass diese altbewährten Mittel und die auch wirklich weitgehend harmlosen Mittel wie Koffein eben auch genauso stark wirksam sind wie zum Beispiel Ritalin oder auch Amphetamine.
Ist das dann schon Gehirndoping oder anders gefragt, ab wann ist es denn Hirndoping?
Ja, das ist eine Definition, die ich in Anlehnung an das Doping im Sport gestellt habe. Also es geht beim Hirndoping sozusagen um die Einnahme verbotener Substanzen, also Substanzen, die entweder verschreibungspflichtige Medikamente sind, also die von Gesunden eben ohne eine Erkrankung nicht eingenommen werden dürfen, oder illegale Drogen. Ja. Amphetamine zum Beispiel sind als Medikament in Deutschland gar nicht zugelassen und wären dann eben illegale Drogen. Ritalin zum Beispiel oder Vigil sind als Medikamente zugelassen und hier wäre eben die Anwendung beim Gesunden illegal.
Merken Sie denn selbst irgendwie Veränderungen bei Ihren eigenen Studenten?
Da wird natürlich nicht groß drüber gesprochen. Wenn man die Professoren fragt, dann sagen die, ja, wir haben das alles schon gehört. Deswegen war unsere Studie auch wichtig, einfach da mal eine klare Häufigkeit zu erfassen. Und wir haben ja gefunden, dass etwa 4% der Schüler und Studierenden schon mal mit solchen Amphetaminen oder Ritalin Erfahrung gemacht haben zur Leistungssteigerung. Also wir haben gefragt, haben Sie es wirklich dafür eingenommen, um eben sich wach zu halten, konzentrierter zu halten, nicht um Party zu machen. Und da waren es eben 4%.
Nun gibt es ja auch die Forscher, die sagen, die Debatte um Hirndoping, die ist obsolet. Es gibt keine Substanzen, die unsere mentalen Fähigkeiten steigern können. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, die Debatte, denke ich, ist nicht obsolet, sondern wir haben ja also eine hohe Bereitschaft, zu Substanzen zu greifen, sich sozusagen auch also eine Medikalisierung sozusagen von Gesundheit, ja, von Psyche vorzunehmen, also für dieses oder jenes halt was einzunehmen. Wir sehen es auch in anderen Bereichen, kosmetische Chirurgie und so weiter. Und da denke ich, oder nicht denke ich nur, sondern bin ich sehr sicher, dass wir eben hier eine Debatte führen müssen und uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil natürlich schon zu erwarten ist, dass da vielleicht irgendwann in der Zukunft was kommt, was dann eben weniger Nebenwirkungen hat und potenter wirkt. Die Substanz ist allerdings jetzt nicht um die Ecke, also das wird sicher noch ein längerer Diskurs sein, aber ich denke, man muss jetzt schon anfangen zu diskutieren und sich da ein klares Bild und eine Meinung bilden.
Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, es gibt da durchaus so ein Bewusstsein für auch Risiken wie Abhängigkeit oder was gibt es denn noch so für Risiken?
Also die Probleme, also Hauptprobleme, das haben Sie jetzt schon angesprochen, so Abhängigkeitsentwicklung, die ist vor allem bei Ritalin und Amphetamin besonders dann groß, wenn die eben zerstoßen werden und dann geschnupft werden. Das hat mich auch in der Befragung gewundert, dass viele Studenten dann und Schüler, die Amphetamine geschnupft haben, das ist wirklich sehr gefährlich. Da kann durch die euphorisierende Wirkung auch leichter eine Abhängigkeit entstehen. Also Abhängigkeitsgefahr ist ein Problem, dann Auslösung einer psychischen Erkrankung, wenn ich eine Veranlagung dafür habe. Ich weiß natürlich nicht, ob ich eine habe, ja, sozusagen. Das heißt, wenn ich so unterschwellig eine Veranlagung habe, vielleicht für Depressionen oder andere Erkrankungen oder Psychosen, dann können die losgetreten und ausgelöst werden. Ansonsten haben wir Nebenwirkungen natürlich, die Sie auch vom Kaffee kennen, also dass man unruhig wird, dass man zittert. Und das sind dann zum Teil also auch unangenehme Nebenwirkungen.
Es hat unter anderem auch die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie vor Hirndoping gewarnt. Wieso? Ja.
Also ich kann es nur unterstreichen, ich halte es für sehr problematisch, wenn jetzt Chirurgen oder andere oder auch zum Beispiel Piloten solche Substanzen einnehmen würden, weil dann eben die natürliche Erholungsfunktion des Körpers auch missachtet wird. Ja, ich meine, wenn man eben müde ist und Schlaf braucht, dann ist es ja auch ein Zeichen des Körpers, jetzt mach mal eine Pause. Und wenn man sich hier sozusagen immer wieder weiter stimuliert, kann man hier auch in den gefährlichen Teufelskreis kommen. Das ist eine. Das andere ist, dass man möglicherweise dann eben auch seine eigene Leistungsfähigkeit möglicherweise überschätzt, ja, dass man dann eben risikofreudiger ist. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen dazu, dass eben solche Substanzen auch die eigenen Fähigkeiten überschätzen lassen, sodass man dann möglicherweise mehr Risiken eingeht. Und das wäre natürlich beim Piloten oder Chirurgen auch problematisch.
Ist denn die Debatte um Hirndoping nicht vielleicht auch so ein klassisches Phänomen unserer Zeit? Also wir stehen ständig unter Druck und wir wollen unsere Leistung optimieren, wir wollen unser Pensum erhöhen. Sind wir vielleicht auch selber so ein bisschen schuld, wenn wir uns da rein manövrieren?
Naja, ich denke, wir haben natürlich schon eine Leistungsverdichtung. Ja, es geht alles immer schneller. Ja, ich meine, sieht ja jeder an seiner eigenen Arbeit, dass man eben in kurzer Zeit viele E-Mails bearbeitet und so weiter. Und da kann natürlich schon der Druck entstehen und so, jetzt immer mehr arbeiten zu müssen. Also es ist sicher eine reale Leistungsverdichtung da. Es ist auch ein Problem, weil wir versuchen immer mehr zu machen, anstatt die notwendigen Pausen zum Beispiel auch einzulegen. Jetzt vielleicht, um auf die Studierenden nochmal zurückzukommen, nachts um zwei eben vor der Prüfung noch nächtelang durchzuarbeiten, ist natürlich nur begrenzt sinnvoll, ja, weil der Körper Erholungsphasen braucht und er muss schlafen, auch um das, wenn zum Beispiel was gelernt wird, wird ja im Gehirn im Schlaf verfestigt, konsolidiert. Ja. Also wir brauchen den Schlaf, um das nachher auch abrufen zu können, was wir gelernt haben. Deswegen kann man nur sagen, rechtzeitig anfangen zu lernen und gutes Zeitmanagement machen, ausreichend schlafen, ausreichend Abwechslung, auch körperliche Betätigung und so weiter. Das sind alles Alternativen, mit denen wir dann letztendlich auch erfolgreicher durchs Leben kommen.
Das sagt Professor Klaus Lieb. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Mainz zum Thema Hirndoping. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Detektor FM. Zurück zum Thema.